Abend, liebe Geschwister. Ich soll euch recht herzlich von unserem Pastor Johannes Matutis grüßen. Er hatte heute andere Termine und konnte es zeitlich jetzt hier nicht mehr herschaffen und hat mich gebeten, dass ich mit euch das Wort teilen soll. Seine Predigt war ja Gott bestimmt das Schicksal der Völker. Er wird es zu einem anderen Zeitpunkt nachholen. Mein Thema ist heute, Gott ist Liebe. Liebe Geschwister, die Predigt gestern von Pastor Matutis war sehr ernst und zum Nachdenken. Viele Menschen erkennen gar nicht, dass wir in der Endzeit sind. Sie leben weiter, als ob gar nichts wäre. Andere schauen wieder auf die Umstände, auf die negativen Umstände, die sie umgeben. Liebe Freunde, wenn wir aufhören, auf Jesus zu schauen und stattdessen auf die Wellen schauen, die um uns herum sind, so wie Petrus, ihr kennt ja die Geschichte, dann gehen wir unter. Schauen wir uns doch mal die Läufer beim Sport an. Der Läufer ist doch ganz mit dem Körper und Gedanken auf das Ziel gerichtet. Ganz besonders, wenn er der letzten Runde geht, oder? Er trottet nicht halbherzig dahin. Er guckt nicht, wie viele Menschen ihm zuschauen oder ob sein Freund da sitzt. Er ist nur auf das Ziel ausgerichtet, denn er will um jeden Preis gewinnen. Auch wenn wir bis zum Ende durchhalten wollen, müssen wir uns auf unser Ziel konzentrieren. Und unser Ziel heißt Jesus. Er wartet mit der Krone des Lebens auf uns. Amen. In Hebräer 12,2 heißt es, indem wir dabei hinblicken auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um den Preis der Freude, die ihn als Siegeslohn erwartete, den Kreuzestod erduldet und die Schmach für nichts geachtet, dann sicher aber zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Liebe Freunde, richtet eure Bedürfnisse und Neigung auf die ewigen Dinge und nicht auf die Welt. Galater 6,9 heißt es, lasst uns also nicht müde werden, das Rechte zu tun, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Darum nehmt die volle Waffenrüstung Gottes zur Hand, damit ihr imstande seid, am bösen Tage Widerstand zu leisten, alles gut auszurichten und das Feld zu behaupten. So steht also da an den Hüften gegürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft, die Heilsbotschaft des Friedens zu verkünden. Zu dem allem ergreift noch das Großschild des Glaubens, mit dem ihr alle Brandgeschosse des Bösen zum Verlöschen bringt. Nehmt euch den Helm des Heils an euch und das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. Betet alle Zeit im Geist mit Bitten und Flehen, jeder Art, und seid zu diesem Zweck wachsam, mit aller Beharrlichkeit und unter Fürbitte für alle Heiligen. Epheser 6, 13-18. Gott ist die Liebe. In Epheser 1, 3-14 steht, gepriesen sei unser Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben an der Fülle der Gaben seines Geistes in der himmlischen Welt. Schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt als Menschen, die zu Christus gehören. In ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden, durch Jesus Christus. Und im Blick auf ihn, das war sein Wille. Und so gefiel es ihm, damit der Lobpreis seiner Herrlichkeit erklingt. Der Lobpreis der Gnade, den er uns erwiesen hat, durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn. Durch dessen Blut sind wir erlöst. Unsere ganze Schuld ist vergeben. So zeigte Gott uns den Reichtum seiner Gnade. In seiner überströmenden Güte schenkt er uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Er hielt sein Geheimnis vor allen verborgen und niemand erfuhr etwas von seinem Plan, den er durch Christus ausführen wollte. Uns aber hat er bekannt gemacht, damit, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde unter der Herrschaft Christi zusammengefasst wird. Durch Christus haben wir Anteil bekommen am künftigen Heil. Dazu hat Gott uns von Anfang bestimmt, nach seinem Plan und Willen. Er, der alle Dinge bewirkt. Denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein. Wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Durch Christus hat Gott auch euch ein Siegel aufgedrückt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hatte, nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet. Die gute Nachricht, die euch Rettung bringt und ihr zum Glauben gekommen seid. Diesen Heiligen Geist hat Gott uns als ersten Anteil am himmlischen Erbe gegeben, das wir bekommen sollen. Meine Freunde, in Johannes 4 steht, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer seinen Bruder liebt, beweist damit, dass er ein Kind Gottes ist und Gott wirklich kennt. Wer aber den anderen nicht liebt, der weiß nichts von Gott, denn Gott ist Liebe. Allerdings zeigt sich die Liebe Gottes nicht in unserer Vernunft. Oftmals müssen wir durch zahllose Tiefen und Höhen gehen, wenn wir uns durch Gefühle leiten lassen, wenn wir auf unsere eigenen Werke bauen, anstatt zu glauben und zu vertrauen. Oft werde ich gefragt, wie kann man von Liebe reden, wenn man überall Mord und Totschlag, Kriege, Hungersnöte, Süchte und Seuchen, Betrügereien und grausamen Egoismus herrschen. Da kommt bei manch einem ein Zweifel auf. Es ist kaum zu fassen, dass es in unserem Jahrhundert so etwas gibt. Viele Unbeteiligte werden in das Massenmorden des Krieges hineingezogen. In den Nachrichten sieht man Verletzte, zerfetzte Leiber und Verstümmelung, zerbombte Häuser und Städte. Dort gibt es Todesängste, Schmerzen und Traumatisierung. Es ist unfassbar erschütterlich. Was sagt das Wort Gottes dazu? Der Mensch wurde doch zum Ebenbild Gottes geschaffen. Aber der Mensch legte aber auch da schon Eigenschaften an den Tag, die Gott nicht gefiel. Zum Beispiel griffen Adam und Eva gierig nach der Frucht. Kain erschlug voll Hass seinen Bruder Abel. Und Gott musste bald feststellen, dass das Herz des Menschen böse von Jugend an ist. Die von Gott geschenkte Freiheit wurde und wird bis heute leider nicht für den Frieden genutzt. Er wird immer wieder hin und her gerissen zwischen Krieg und Frieden, zwischen Hass und Liebe. Gottes Weg ist aber ein Weg hin zur Liebe und zum Frieden. In der Bibel steht, es gibt viele Kriege. Die Mächte des Bösen sind angetreten und die Ungerechtigkeit nimmt zu. Aber wenn die Sünde überhand nimmt, wird die Gnade noch größer. In unserem Leben haben wir auch schon viele Enttäuschungen erlebt. Bist auch schon oft verwundet worden und bist auch schon durch viele Täler der Tränen und Schmerzen durchgegangen. Du kennst vielleicht einen Menschen, den du ganz doll lieb hast und willst sein Freund sein. Du willst ihm zur Seite stehen. Du willst mit ihm ein Stück gemeinsam des Weges gehen. Und er ist vielleicht gerade ganz unten, depressiv, Du willst ihm helfen, aber er will nicht. Er wendet sich sogar von dir ganz ab. Er geht immer weiter von dir weg, weicht jede Begegnung aus. Du rufst ihn an, aber er hat tausend Ausreden, um sich nicht mit dir zu treffen. So geht es auch oft Ehepartner. Jede zweite Ehe wird geschieden, wo er oder sie einen anderen Partner finden oder der Partner im Alkohol oder Drogen versinkt. Bei vielen Eltern gibt es große Schmerzen, wenn sie erleben müssen, dass ihre Tochter oder Sohn auf einen falschen Weg geraten und ins Unglück rennen. Ich weiß, von was ich rede. Auch ich bin jahrelang vom Weg Gottes abgewichen und das hat meinen damaligen Pastor bestimmt auch Schmerz verursacht. Heute kann ich mir vorstellen, wenn ich mich in der Lage eines Pastors versetze, dass es vielen Pastoren so geht. Der Mensch fängt erst so gut an, im Glauben, wie in der ersten Liebe, voller Begeisterung, euphorisch. Aber auf einmal wird er abgelenkt. Und was viele Menschen tatsächlich zum Ausdruck bringen, ist Tod und nicht das heilige Leben Gottes, das sie durch ihren physischen Körper zum Ausbringen sollten. Wir haben Sehnsucht danach, dass Gott eingreift in unsere Herzen, dass anstelle von Hass und Gier und Macht Liebe und Barmherzigkeit in unsere Herzen verankert wird. Diese Sehnsucht sehen wir als Gläubige in Jesus verwirklicht. Gott wurde Mensch. Jesus als Sohn Gottes hatte solch erneuertes Herz. Er lebte gewaltlos. Er lebte den Frieden auf Erden aus. Die Welt verstand ihn nicht. Sie haben ihn als Bedrohung angesehen und gekreuzigt. Aber Gott hat seinen Sohn auferweckt und ihn zum wahren, einzigen Herrn dieser Welt erklärt. Wenn du Jesus nachfolgst und ihn als dein Herrn annimmst, wirst du spüren, wie der Geist Gottes, die Liebe des Vaters, in dein Herz ausgießt und mit ihm Glauben verbunden kannst du ein Friedensstifter sein. Paulus versicherte den Gläubigen in Rom, der Hauptstadt des antiken Militarismus, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen. So sollten Christen von Herzen Rechtsanwälte des Friedens sein. Liebe Geschwister, uns werden immer wieder die Konflikte, die Gewaltanwendungen beschäftigen, bis Gott sein Reich des Friedens aufgerichtet hat und alle Menschen ganz zu seiner Liebe hin verwandelt hat. Bis dahin, lieber Bruder, liebe Schwester, können wir immer wieder Gott, unserem Vater, bitten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen, die uns gegenüber schuldig geworden sind. Liebe Geschwister, wir haben aber auch oft, wenn wir ehrlich sind, innerliche Kämpfe und Kriege. Stimmt's? Wie oft ärgerst du dich am Tag? Wie hoch sind unsere Erwartungen in dieser Welt? Liebe Geschwister, wir können in dieser Welt nicht erwarten, dass wir keine Respektlosigkeiten, Verletzungen oder ungerechte Behandlung erfahren oder dass es irgendeine Spritze oder Impfung gibt, dass wir dagegen immun wären, egal wie fromm wir sind. Ich habe nirgendwo in der Bibel gelesen, dass sie irgendwo verspricht, dass Christen fair behandelt werden. Ärger ist immer ein menschliches Gefühl. Wir müssen lernen zu widerstehen. Wie sieht es bei dir aus? Was meinst du? Hast du noch nie andere Personen verletzt? Sei mal ganz ehrlich. Wir geben nicht gerne andere unsere Fehler und Schwächen zu. Stimmt's? Aber überleg mal, kannst du dich erinnern, in denen du unfreundlich und unsensibel mal warst? Wenn ja, dann wirst du auch nicht so hart mit denen umgehen, die dich prophezieren. Liebe Geschwister, jeder ärgert sich mal. Wer das verneint, lügt. Aber lass den Ärger nicht zu viel Raum, indem du den ganzen Tag darüber nachdenkst. Dann hast du keinen Raum mehr für positive Sachen oder Dinge zu denken. Gottes Wort ermahnt uns im Epheserbrief, die Sonne nicht über unserem Zorn untergehen zu lassen. Das Gefühl des Ärgers sagt uns, dass in uns etwas ist, das unsere Aufmerksamkeit benötigt. Es nutzt euch auch nichts, den Ärger unter den Tisch zu kehren oder einfach nur Schlagsahne drauf zu machen. Das verlängert ihn nur und kommt zu keiner Lösung. Den Ärger sich zu stellen, heißt aber nicht, den Verursacher selbst aggressiv anzugreifen, sondern sich selbst ganz ehrlich, ohne irgendwelche Ausreden, sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen, ohne irgendjemand zu verletzen. Du solltest dir Zeit nehmen, ganz in Ruhe über positive Reaktionsmöglichkeiten nachzudenken und übe sie immer wieder, bis sie automatisch werden. Negative Gedanken verstärken den Ärger nur. Trete dein Ärger mit positiven Gedanken über deinen eigenen Wert als Person entgegen. Denke einmal drüber nach. Wie sieht mich Gott? Was denkt er von mir? Oftmals hilft es auch, in einer Situation zu schweigen und über die ganze Sache eine Nacht zu schlafen. Meine Mutter sagte immer, versetze dich in die Lage des anderen. Manchmal verletzt man auch andere unwissend. Man verhält sich auf irgendeine Art und Weise, die das Gefühl der Hilflosigkeit der anderen Person verstärkt, ohne dass man es beabsichtigt. Es liegt oft an uns, die Betrachtungsweise zu verändern, dass aus dem Ärger keine Feindschaft entsteht. Aber ich kann mir doch nicht alles gefallen lassen. Stimmt, du hast recht. Aber Durchsetzungsvermögen bedeutet nicht Aggressivität, sondern deine Selbstachtung zu schützen, ohne den Verursacher des Ärgers anzugreifen oder zu erniedrigen. Stelle dir selbst immer wieder mal die Frage, wodurch wird immer wieder der Ärger in mir ausgelöst? Warum ärgere ich mich eigentlich immer? Was steckt dahinter? Wie reagiere ich denn nicht darauf? Wenn wir das eine Zeit lang beobachten, und dann werden wir erkennen, woran wir arbeiten müssen. Und Achtung, passt auf. Denke immer daran, wenn du immer wieder die gleichen Geschichten über das Unrecht erzählst, die du erlitten hast, bleibt der Ärger lebendig und frisch. Unser Pastor sagt immer, pass auf, welchen Wolf du fütterst, den schwarzen oder den weißen. Denn immer wieder erzählst du ja negative Sachen, verletzend und bitter. Aber du musst sie vom Negativen zum Positiven verändern. Wie denn, fragst du? Gut, dass du fragst, würde Billy sagen. Bitte Gott um Weisheit. Paulus schrieb dazu, dass wir durch Christus alle schwierige Situationen gewachsen sein können, weil er uns die Stärke dazu gibt. Das ist ein Versprechen, das ist wahr. Gott kann nicht lügen. Was er sagt, tut er auch. Wir allein können überhaupt nichts tun. Da können wir noch so schlau sein und studiert haben. Die Frau von Johannes Matutis, Heidemi Matutis, sagte aus dem Psalm 37, Mensch, ärgere dich nicht. Reg dich nicht auf über Menschen. Vertraue auf den Herrn und tu, was recht ist. Lass den Herrn die Quelle deiner Freude sein. Er wird dir jeden Wunsch erfüllen. Leg dein Schicksal in Gottes Hand. Verlass dich auf ihn. Er macht es richtig. Werde ruhig vor dem Herrn. Erwarte gelassen sein Tun. Und reg dich nicht auf. Wir sollten Gott, unseren Vater, immer um Hilfe bitten. Amen. Das Beste, was du tun kannst, ist, sich Zeit für Jesus zu nehmen. Und nicht nur einmal in der Woche, sondern täglich. So können wir Beziehungen aufbauen. Pflege die Beziehung zu unserem Vater und nimm ganz einfach seine bedingungslose Liebe an, die er dir ganz einfach schenken will. Gott liebt dich, so wie du bist. Wenn du seine Liebe annimmst, wie der verlorene Sohn, wird sie dich verändern. Paulus schreibt in Römer 5, Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wenn du das begreifst, kannst du alle Menschen als von Gott geliebt ansehen. Alle Menschen. Und aus diesem Gesichtspunkt her, und wenn du es begreifst und du es in deinem Herzen verinnerlichst, möge Gott uns unsere Herzensaugen dafür öffnen. Dann kannst du durch Gottes Gnade, die dich verletzen, angreifen oder ärgern, als ebenfalls von Gott geliebt ansehen und dein Verhalten ihnen gegenüber verändern. Es gibt viele, die aufrichtig sind und es wirklich ehrlich meinen. Sie unterschätzen aber die Realität. Sie sind ehrlich und bereit zu erfüllen, was Jesus von ihnen verlangt. Aber in Wirklichkeit können sie es nicht, weil sie den Heiligen Geist nicht erhalten haben, der ihnen hilft, Jesus wirklich zu folgen. Nichts anderes hat die Kraft eines Menschen zu verändern, als das Haus, das Jesus im Herzen wohnt. Es geht aber nicht sofort. Man hat nicht die Geduld und dann passt einem was nicht. Dies wird auch in dem Bericht der drei, die Jesus Jünger sein wollten, dargestellt. Sie fühlten einen inneren Drang, ihm zu folgen. Aber sie erlaubten, dass sich etwas anderes dazwischen stellte. Der eine sagte, ich will dir folgen, wo immer du hingehst. Jesus antwortete, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber des Menschen Sohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Überleg mal, was will er eigentlich damit sagen? Denk mal drüber nach. Du hattest doch ganz deutlich gesagt, du willst Jesus überall hinfolgen. Ja, das stimmt. Bist du aber gewillt, ohne jede Bequemlichkeit auszukommen? Bist du bereit, die Sicherheit deines Hauses zu opfern, um mir nachzufolgen? Bist du bereit, deine normale Routine aufzugeben, um mir treu ergeben zu dienen? Wir hören nichts mehr von diesem Mann in der Bibel. Seine Liebe zur irdischen Bequemlichkeit war größer als seine Hingabe zu Jesus. Der zweite Mann kam nicht von sich aus wie der erste. Jesus rief ihn zur Nachfolge. Er lehnte nicht ab. Er war schon interessiert. Aber er wollte erst vorher noch was erledigen. Das heißt, er stellte seine eigenen Ansprüche vor den Anspruch Jesu. Seine Antwort lautete, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Vom Menschlichen her alles in Ordnung. Es ist doch ganz natürlich, wenn mein Vater gestorben ist, dass ich ihm ein würdiges Begräbnis bereite. Das liegt doch auch im christlichen Glauben, dass ein Kind seine Eltern den gebührenden Respekt entgegenbringt. Aber hören wir mal genau hin. Offensichtlich hat er nicht begriffen, dass die Worte zuvor einen Widerspruch in sich haben. Wenn Jesus der Herr ist, dann kommt er zuerst. Wenn unser Ich auf dem Thron sitzt, hat Jesus nichts mehr zu sagen. Versteht ihr? Dieser Mann wollte erst eine Arbeit vollenden und er stellte diese Arbeit an die erste Stelle. Jesus sprach: Lass die Toten ihre Toten begraben. Gehe du aber dahin und kündige das Reich Gottes. Verkündige es. Man kann daraus folgern, es gibt bestimmte Dinge, die ein geistlich Toter genauso wie ein Gläubiger tun kann. Gib also Acht, dass du dein Leben nicht mit Sachen zubringst, die ein unbekehrter Mensch genauso gut hätte machen können. Unser Bestreben sollte sein, Jesus Sache auf Erden voranzutreiben. Niemals waren wir dafür geschaffen, unsere eigenen Wege zu gehen, vergleiche Jesaja 53. Sondern Gottes Plan war, dass wir uns, wie sich eine Blume unter der Sonne entfaltet, auch wir uns vor Gott entfalten. Wofür setzt du dein Leben ein? Für nutzlose Sachen? Oder gibst du es Gott? In Römer 5,19 steht, weil ein einziger ungehorsam war, sind alle zu Sündern geworden. Ebenso werden alle vor Gott zu Gerechten, weil der eine gehorsam war. Markus 8,34 steht, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben. Das heißt, seine eigenen Interessen aufgeben, nicht immer im Mittelpunkt stehen wollen, sondern ein selbstloses Leben führen. Aber dieser Preis war für diesen Mann wahrscheinlich zu hoch und er verschwand im namenlosen Schweigen. Bei den ersten war es die materielle Bequemlichkeit. Beim zweiten die Arbeit, ein Hindernis, Gottes Reich zu suchen. Der dritte Mann ähnelte den ersten. Er bietet sich freiwillig an. Er benutzt die gleichen Worte. Herr, ich zuvor. Er sagt, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. An sich ist ja nichts Falsches, was er sagt. Es steht ja nicht im Gegensatz zu Gottes Gebot. Er zeigte doch nur liebevolle Anteilnahme an seine Verwandten. Er war doch höflich. Wieso oder warum hat dieser Mann versagt? Es war dies die natürliche, zärtliche Verbundenheit der Familie, verdrängte Jesus von seinem Platz. So antwortete Jesus so, wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Diese sind also drei der Haupthindernisse, um Jesus nachzufolgen. Die Liebe zur Bequemlichkeit, die Vorrangstellung zärtlicher Familienbande, der Vorrang einer Beschäftigung oder Berufes. Jesus ruft auch heute Männer und Frauen, die ihm tapfer folgen wollen. Die Versuchung aufzugeben ist noch immer da. Sie kommt nicht mit Gewalt, sondern oft mit bittenden Worten an uns heran. Schon nicht doch, oder das sei dir ferne. So lässt man plötzlich alles fallen und verschwindet spurlos. Das verletzt aber nicht nur den Pastor, sondern das tut Gott am meisten weh, wenn wir so handeln. So erging es ihm auch mit seinem eigenen Volk. Was er herausgeführt hat aus der Sklaverei in ein neues Land, was er ihnen versprochen hatte, was alles übertraf, was sie sich vorgestellt hatten. Und dieses Volk hatte Halt und Sicherheit, weil es unter der Hand Gottes war. Sie hatten Segen und Wohlstand, solange sie unter dem Bund Gottes blieben. Und auf einmal sucht sich dieses Volk ihr eigenes Vergnügen, verlässt den Weg des Herrn und sagte, wir wollen eigene Götter haben, so wie die Gottlosen, so wie damals die Ägypter. Wir wollen was haben, was wir anfassen können, was man sehen kann. Eigene Könige, wir machen unsere Superstars alleine. Wir machen unsere Anbetung, wie wir es wollen, wie es uns gefällt und bauen unsere eigenen Altäre. Gott musste mit ansehen, wie sich sein Volk in die Finsternis verstrickt, wie es immer mehr vom Weg abkommt, immer mehr in Dreck und Schmutz versinkt, wie sein Volk seine Kraft, sein Halt, seine Widerstandskraft verliert. Das Volk wendet sich immer mehr ab von Gott. Was antwortet Gott darauf? Hosea 5,15: Ich ziehe mich von ihnen zurück, bis sie ihre Schuld eingestehen und sich zu mir wenden. Die Not wird sie lehren, nach mir zu fragen. In Kapitel 6 kommt es dann tatsächlich das Bußlied, weil sie einsahen, dass ihnen niemand retten kann und helfen kann als Gott allein. Sie sangen: Komm, wir kehren um zum Herrn. Hat er uns zerrissen, wird er uns auch wieder heilen. Hat er uns Wunden geschlagen, wird er auch sie verbinden. 2-3 Tage lässt er uns leiden, dann gibt er uns neues Leben. Kommt, lasst uns alles dran setzen, ihn und seine Wege zu erkennen. So gewiss der Nacht ein Morgen folgt, so gewiss zu seiner Zeit der Regen fällt, der das ausgedörrte Land durchfeuchtet, so gewiss kommt er, um uns zu helfen. Und was antwortete der Herr darauf? Der Herr sprach: Was soll ich nur mit dir tun, Ephraim? Und was mit Juda? Eure Treue zu mir ist so flüchtig wie ein Morgennebel. Sie vergeht so rasch wie der Tau vor der Sonne. Darum habe ich wieder und wieder durch meine Propheten zugeschlagen und euch durch meine Gerichtsworte den Tod gebracht. Was ich von euch verlange, ist klar wie der helle Tag. Liebe und Treue will ich von euch und nicht, dass ihr mir die Tiere schlachtet. Ihr sollt mir nicht Brandopfer bringen, sondern erkennen, wer ich bin und was mir gefällt. Das sind doch klasse Worte vom Herrn. Bei diesen Worten, wenn ihr darüber nachdenkt, meditiert, könnt ihr das brennende Herz Gottes erleben, das Klopfen seines Herzens, den Herzschlag Gottes, die Freude Gottes, dass sein Volk wieder zurückkehrt. Gott sieht doch alles, liebe Geschwister. Gott sieht doch das Treiben des Volkes. Gott sieht die Sünden. Gott sieht das Leid, die falschen Götter, die das Volk versklaven. Doch er gibt sein Volk niemals auf. Ich trage euch nichts nach. Ich heile eure Verletzungen. Ich helfe euch, aus euren Irrwegen herauszukommen und bringe euch nach Hause zurück. Ich gebe euch nicht auf. Ich gebe euch nicht auf. Ihr seid doch mein Volk. Ich bin doch euer Gott. Und Gott geht noch viel weiter. Durch die Propheten sagte er: Wenn die Berge wanken, meine Liebe zu dir wankt nicht. Durch die Propheten sagte er: Wenn auch eine Mutter ihr Kind aufgeben würde, ich gebe dich nicht auf. Gott sprach nicht nur Worte, sondern er ging noch viel weiter in seiner unendlichen Liebe für uns alle. Gott gab uns seinen Sohn, das Kostbarste, das Edelste. Gott bezahlte den höchsten Preis, um die Perle, die im Schmutz liegt, wiederzufinden. Gott bezahlte den höchsten Preis, um diesen Schatz, der im Schmutz liegt, wieder zum Schatz zu machen. Gott gab seinen Sohn und er gab ihn aus Liebe. Er gab ihn dahin als Sühneopfer, als Opferlamm, stellvertretend für uns alle. Könnt ihr das fassen? Und er ließ den Verrat, die Verleumdung, die Lügen, Neid, Eifersucht, die Verurteilung, Verfluchung, die Schmähung, Demütigung, Spott, die Dornkrone, die Schläge, die Nägel, die Kreuzigung zu. Und er ließ das durchbohrte Herz, das Sterben seines geliebten Sohnes zu. In Römer 8,32 steht: Gott, der für uns seinen eigenen Sohn geopfert hat, sollte er uns noch etwas vorenthalten? So weit ging Gott in seiner Liebe für uns alle. für uns alle, versteht das, für dich und für mich. Er gab seinen Sohn dahin. Er nahm alles auf sich, stellvertretend für uns, für dich und mich, alle Sünde, alle Schuld, alle Krankheit, alle Leiden, alle Angst, alle Verlassenheit, alles nahm er auf sich. Den ganzen Fluch der Menschheit, den Tod, damit wir nicht zugrunde gehen. Preis den Herrn. Halleluja. Damit wir nicht in der Finsternis bleiben müssen. Dass wir das ewige Leben erhalten. Johannes, seine Jünger, standen unter dem Kreuz. Und er schrieb später in seine Briefe: Gott ist die Liebe. Ein Leben, das alles gibt. Damit niemand verloren geht, sondern alle gerettet werden. Eine Liebe, die nicht nachträgt. Eine Liebe, die alles erhofft und die alles vergibt. In einem Buch von Gregor Violi, er war auch hier mal ein Gastsprecher, ist eine Geschichte, die mir wirklich ins Herz ging, als ich sie las, und ich möchte sie heute mit euch teilen. Es ist eine Geschichte von zwei Freunden, von einem Herrn Lamm und Herrn Schwein. Und sie waren oft zusammen, weil sie sich wirklich gern hatten. Nur im Schlamm konnten sie auf keinen Fall zusammenspielen. Wenn der Herr Schwein an so einer dreckigen Schlammlache vorbeikam, konnte er nicht vorbeigehen. Er musste unbedingt hinein und es machte ihm viel Spaß, im Schlamm zu panschen. Herr Lamm machte da nicht mit, er wollte sich sauber halten. Er mochte es überhaupt nicht, dreckig zu werden. Herr Lamm liebte mehr Wasser und Seife. Sauberkeit, das war für ihn wichtig und er hatte daran genauso viel Freude wie Herr Schwein, sich im Schlamm zu planschen. Und eines Tages kam ein anderer Freund zu Herrn Lamm und sagte: Wir werden Herr Schwein ganz schön vermissen, oder? Herr Schlamm schaute ganz überrascht. Wieso? Fährt er in Urlaub? Der Freund ist ganz erstaunt. Hast du wirklich keine Ahnung? Herr Lamm ist irgendwie ganz durcheinander. Was meinst du denn davon? Wovon redest du? Von was habe ich keine Ahnung? Der Kumpel stottert so herum. Weißt du es wirklich nicht? Na ja, du weißt doch schon von Herrn Schwein. Jetzt sag doch endlich, was los ist. Ich weiß überhaupt nichts, von wovon du redest, sagte Herr Lamm. Na ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, sagte der Freund. Herr Schwein wird sterben. Herr Lamm schrie was. Was soll es heißen? Na ja, sagte der Freund, vor 2 Monaten ging Herr Schwein zum Arzt. Und der Doktor sagte ihm ins Gesicht hinein, dass er nur noch ein paar Monate zu leben hat, weil er sein Herz so kaputt ist. Bist du dir ganz sicher, sagte der Lamm. Und auf einmal erinnerte sich der Lamm und dachte im Innern, weshalb hat er sich so, mein Freund, in der letzten Zeit so komisch benommen? Er muss irgendwie gewusst haben, dass er sehr krank ist und sterben muss. Aber er wollte nicht, dass ich traurig bin. Er wollte mich nicht belasten. Deshalb hat er mir nichts gesagt. Nach dieser Nachricht wurde Herr Lamm 3 Tage nicht gesehen. Alle fragten, weißt du was von Herrn Lamm? Hast du was von ihm gehört? Hast du ihn gesehen? Nur Herr Eichhorn, einer der besten Freunde von Herrn Schwein und von Herrn Lamm, sah Herrn Lamm zum Arzt gehen und folgte ihm. Er versteckte sich draußen vor dem Zimmer und hörte zu. Sind Sie sich ganz sicher, dass es wirklich das ist, was Sie wollen? Fragte der Arzt Herrn Lamm. Ja, ich bin mir ganz sicher. Ich habe 3 Tage darüber gebetet. Ich bin mir wirklich ganz sicher. Na schön, sagte der Arzt. Ich kann es Ihnen nicht mehr ausreden. Es bleibt mir da nichts anderes mehr übrig. Ich werde es tun. Gleich am nächsten Tag schnappte Herr Eichern auf, wie Herr Schwein Frau Huhn erzählte, dass er ein neues Herz bekommt, dass sich ein Herzspender gefunden hat und dass in den nächsten Tagen eine Herztransplantation stattfindet. Frau Huhn freute sich sehr für Herrn Schwein, aber er sagte, Herr Schwein, der Spender, möchte nicht, dass jemand weiß, wer er ist. Die Operation war sehr erfolgreich. Das Erste, was Herr Schwein sagte, als er aus dem Aufwachzimmer herauskam, das muss ich meinem besten Freund Herrn Lamm sofort erzählen. Und in diesem Moment kommt Herr Eichhorn und sagt, stellen Sie sich mal vor, als Herr Lamm von Ihnen hörte, suchte er sofort den Arzt auf und redete lange mit ihm und entschloss sich, ihm sein eigenes gesundes Herz zur Verfügung zu stellen, damit Sie am Leben bleiben und Ihr Leben noch viele Jahre genießen können. Es wurde plötzlich alles ganz mucksmäuschenstill im Zimmer. Man hätte eine Stecknadel zu Boden fallen hören können. Dann sagte Herr Schwein, seien Sie nicht böse, aber können Sie mich jetzt allein lassen? Die Zeit verging und Herr Schwein musste oft an seinen lieben Freund Herrn Lamm denken. Und dann dankte er gleichzeitig Gott für seinen liebsten Freund. Seine Freunde fiel es aber auf, dass Herr Schwein nicht mehr in schlammigen, schmutzigen Wasserlachen herumspielte. Es verlangte ihn nicht mehr, sich im Schlamm zu wälzen. Was konnten die anderen Herren Lamm sehen, er sich in den guten alten Herrn Schwein auslebte? Genauso ist es, wenn wir ein neues Herz von Gott erhalten. Bitten wir um eine geistliche Herztransplantation. Dann zieht auch in dir ein neues Wesen ein. Das Alte ist dann vergangen. Du bist dann eine neue Schöpfung mit neuen Wünschen, mit neuen Gedanken, mit neuen Vorlieben und Abneigung. Du kannst dann ein völlig neuer Mensch werden. Du kannst wieder dahin, wo Gott einen Plan für dich hat, eine Berufung und eine Zukunft. Gott, unser Vater, sagt zu ihm, ich liebe dich. Ich liebe dich über alle Maßen. Meine Liebe für dich übertrifft alles, was du dir nur vorstellen kannst. Meine Liebe zeige ich dir in Jesus, meines geliebten Sohnes. Er ist zur Quelle des Lebens geworden. Gott sagt dir heute, komm zurück zur Liebe, komm zurück zu mir. Das kann ich aber nicht, wenn du wüsstest, was ich alles gemacht habe, was ich alles auf mich geladen habe. Da kann Gott doch nicht mehr verzeihen, er kann mich doch nicht mehr lieben. Andere sagen vielleicht oder denken, rede nicht so viel, sondern bete für mich, damit ich aus meinen Sorgen und Problemen herauskomme. Andere sagen vielleicht, was willst du von mir? Ich bin doch ein guter Mensch. Ich habe noch nie etwas Schlechtes getan, was ich alles gearbeitet habe. Wie viele Ehrenämter ich habe. Was willst du denn noch mehr? Liebe Geschwister, das stimmt alles, was ihr sagt. Auch hier in der Gemeinde wurden schon viele für Kranke gebetet. Viele für Sorgen und Probleme, auch gemeinsam mit der Gemeinde zusammen. Auch für eine Erneuerung für den Heiligen Geist, auch für unsere Lebenshingabe, für den Segen Gottes. Aber der Kern dieser Botschaft, suche zuerst Gottes Liebe, zuerst Gottes Reich, zuerst seine Gerechtigkeit. Alles andere wird dir dazu geschenkt. Versuche erst in dieser Liebe zu stehen. Unser himmlischer Vater sagt, Liebe will ich. Jesus sagt, liebst du mich? Ich liebe dich. Öffne dich dieser Liebe. Lass die Liebe Gottes in dir wirken. Lass diese Liebe in dir wirken. Lass diese Liebe in dir verzeihen. Lass diese Gottesliebe in dir herrschen. Wenn diese Liebe in dir ist, dann brauchst du vor nichts mehr Angst haben. Denn diese Liebe vertreibt jede Angst. Wenn diese Liebe in dir ist, hast du keinen Wunsch mehr zu sündigen. Du willst nichts mehr damit zu tun haben. Du willst dich nur noch von der Liebe Gottes beherrschen lassen. Wenn wirklich die Liebe Gottes in dir ist, wirst du nicht mehr zurückfallen in dein altes Leben, in deine alten Leidenschaften. Wenn diese göttliche Liebe in dir ist, bekommst du eine Sehnsucht nach einem ehrlichen, wahrhaftigen, glücklichen Leben. Du bekommst eine Sehnsucht nach Reinheit. Wenn du diese Liebe hast, willst du eine glückliche Ehe haben. Dann willst du zu jeder Zeit treu zu deinem Mann oder Frau stehen. Du willst ein guter Vater, eine gute Mutter sein. Wenn du diese Liebe hast, willst du ein guter Arbeiter sein. Ein Arbeiter, auf den man sich verlassen kann. Der Rückgrat hat, für den ein Ja ist und ein Nein ist. Wenn diese Liebe in dir ist, wirst du auch nichts Verbotenes tun. Auch wenn es keiner sieht, heimlich. Wenn diese Liebe in dir ist, ist Gott dein Liebhaber. Dann steht Gott an erster Stelle. Wenn diese Liebe in dir ist, wirst du dieser Berufung treu bleiben, in der dich Gott gerufen hat, zu der er dich erwählt hat und zu der er dich gesalbt hat. Dann braucht dir keiner mehr was zu sagen, was du tun sollst. Dann weißt du es. Dein Wunsch ist es dann, aus deinem Innern heraus in der Gegenwart Gottes zu sein. Du willst dann Gemeinschaft mit ihm haben. Du willst ihn dann mit ihm reden. Du willst dann auch nicht mehr bloß sagen, Vater, hilf, hilf, hilf mir. Sondern dann willst du in ein Liebesgespräch mit Gott ein sein. Du willst dann zur Gemeinde gehen, um Gottes Wort zu hören. Was Gott in seinem Wort sagt, was Wahrheit in Gottes Augen ist. Du willst es lesen, was Gott wirklich gesagt hat. Du willst beim Herrn sein, du willst ihn loben und preisen. Und er wird ein innerliches Drängen sein aus dieser Liebe heraus. Du wirst auch automatisch erzählen, was der Herr für dich getan hat. Er wird sich automatisch ergeben, wo immer du bist, in der U-Bahn, auf dem Marsch, beim Friseur und so weiter. Wenn diese Liebe in dir ist, wirst du gehen von Gnade zu Gnade, von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Segen zu Segen. Und liebe Geschwister, wir sollten hier ein Rettungsboot sein für viele Menschen, die diese Liebe noch nicht kennen. Wir sollten ein Ersthelfer, ein Rettungssanitäter im Namen Jesus sein. Gott gibt niemanden auf und wir sollten es auch nicht. Jesus hat den Schächer am Kreuz nicht aufgegeben, der mit ihm ans Kreuz hing und Erbarmen bat. Jesus sagte noch, diese Nacht wirst du mit mir im Paradiese sein. Ich wünsche mir auch, dass heute Abend dieser Strom der Liebe Gottes unter euch und in dieser Gemeinde Nazareth-Kirchstraße 51 fließt. Lasst gerade jetzt freien Raum für diese Liebe und öffnet eure Herzen, gerade jetzt für diese göttliche Liebe. Hört Jesus, wie er in dieser Nacht vor seinem Vater betet. Lasst die Liebe, die zwischen mir und dir ist, in ihnen sein. Liebe will ich, sagt der Herr, nicht Opfer. Der Herr wartet auf drei Worte von dir heute Abend. Ich liebe dich. Jesus betet, Vater, lass diese Liebe in ihr Herz kommen und sie sollen diese Liebe zu vielen anderen weitertragen. Jim Elliot, der Märtyrer in Ecuador, war eine für Jesus brennende Fackel. Eines Tages, als er über die Worte nachdachte, er macht seine Diener zu Feuerflammen, Hebräer 1,7, schrieb er in sein Tagebuch, bin ich entzündbar? Gott erlöse mich vom schrecklichen Asbest der anderen Dinge. Durchtränke mich mit dem Öl des Heiligen Geistes, dass ich aufflammen kann. Aber eine Flamme ist vergänglich und oft von kurzer Lebensdauer. Kannst du es ertragen, meine Seele, vielleicht ein kurzes Leben zu haben? In mir wohnt der Geist, den des Großen, des Lebens so kurz war und den Eifer für das Haus des Herrn verzehrte. Flamme Gottes, lass mich dein Brennstoff sein, aus dem Schatten des Allmächtigen. Ich würde euch bitten, zu sagen, Herr, ich liebe dich. Und schick diese Botschaft zu Jesus. Gib sie ihm jetzt aus ganzem Herzen. Jesus, ich gebe dir heute Abend meine Liebe. Ich will dich lieben, von ganzem Herzen, aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft. Jesus, dein brennendes Herz und mein brennendes Herz sollen sich vereinigen, sollen zu einem großen Feuer werden. Und dieses Feuer soll niemand und nichts löschen können. Herr, lass diesen Liebesstrom fließen. Und empfangt jetzt diesen Strom der Liebe. Und diese Liebe in euch macht euch zu Nachfolger Jesus. Macht euch zu Freudenboten und Freudenbotinnen Gottes, die die Liebe Gottes in sich tragen. Wo immer ihr seid, lasst uns in die Liebe Gottes hineinfallen. Die Hölle wollen wir plündern und den Himmel wollen wir füllen. Vater, lass den Strom deiner Liebe aus alle unsere Herzen fließen, auch in unseren Familien hinein. Lass nirgendwo mehr ein Geplapper oder Stöhnen sein, sondern lass uns fröhlich deine gute Nachricht verbreiten. Lass uns stehen vor seinem Kreuz und seine Stimme hören. Das ist meine Liebe für dich. Das habe ich für dich getan. Dieser Satz ist so großartig. Lass diesen Satz in deinem Herzen hineingehen und lass dich einfach in seiner Liebe fallen. Lass deine Liebe jeden Menschen erfahren, den die Welt ihn genommen hat. In dieser Welt haben sie eine egoistische, lustvolle Liebe vielleicht erfahren. Aber lass sie jetzt das Wunder geschehen, dass sie deine reine Liebe erfahren dürfen. Diese wirkliche Liebe. Herr, wir wollen jetzt für die beten, die am Rande liegen, die im Schmutz liegen, aus dem Müll leben, der Leib vergewaltigt ist, die von vielen verurteilt, verdammt worden sind, verstoßen worden sind. Und wo viele sagen, bei denen ist Hopfen und Malz verloren. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Weg mit ihm für all diese Menschen. Wollen wir heute Abend beten. Herr, sende deine Engel aus, dass diese Menschen gerettet werden, solange noch Gnade ist. Lass sie aufstehen und gib ihnen ein neues Leben. Lass sie deine Liebe, dein Heil erfahren. Heute noch soll so manches Haus Heil widerfahren. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Amen. Wie erhalten wir uns aber diese Liebe Gottes? Wir hören uns Ernährungsseminare an, wissen, wie wir uns mit Bewegung fit halten. Aber wie erhalten wir uns die Liebe Gottes? Viele sagen denn, ach, wir haben alles. Wir brauchen nicht mehr. Und sie passen gar nicht mehr auf. Warum betont Judas war ein Bruder Jesus, der es uns aber ausdrücklich ermahnt im Vers 17. Ihr aber, meine lieben Freunde, sollt daran denken, was euch die Apostel unseres Herrn Jesus Christus schon vor langer Zeit gesagt haben. Sie warnten euch davor, dass in den letzten Tagen dieser Welt Spötter auftreten werden, die sich von nichts anderem als von ihren selbstsüchtigen Begierden leiten lassen. Durch diese Leute kommt es zu Spaltung in der Gemeinde. Ihr ganzes Tun und Denken ist auf diese Welt ausgerichtet. Aber Gott ist nicht in ihnen. Und wo die Liebe zu Gott nicht mehr da ist, wird alles zu einem religiösen Kartenhaus, das bald einstürzt, sagte Magnus Malm. Doch ihr, meine lieben Freunde, sollt euch im Glauben nicht irre machen lassen, den Gott euch selbst geschenkt hat. Es ist das Fundament, auf dem ihr euer Leben aufbaut. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt fest in der Liebe Gottes. Und wartet geduldig auf den Tag, an dem euch unser Herr Jesus Christus in seiner Barmherzigkeit zum ewigen Leben führen wird. Erhaltet euch mein bewusstes Tun, kein sich lässiges Treiben lassen. Unsere Weisheit, unser Glück, unsere Sicherheit hängen davon ab, dass wir in der Liebe Gottes bleiben. Das kann ich aber nur im Glauben. Amen. Gott liebt mich, sag dir das immer wieder selber vor. Egal, was du für Gefühle hast, tauche immer in die unergründliche Tiefe Liebe Gottes ein. Und sagt euch immer wieder, Gott liebt mich. Lassen wir es uns von niemand klauen oder herauslocken. In Römer 8, 35 steht, was also könnte uns von Jesus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Vers 36 steht, gewiss nicht. Hudson Taylor sagte, alle Gottesmänner sind schwache Männer gewesen, die selbst große Dinge für Gott taten, weil sie sich fest darauf verließen, dass er mit ihnen ist. Unser Ziel liegt letzten Endes darin, ein Leben zu führen, das vom Mut bestimmt wird. Mutig zu sein bedeutet, buchstäblich ein starkes Herz zu haben. Fürchte dich nicht, wenn du ein schwaches Herz hast. Wer sich entschließt, Jesus zu folgen, bekommt eine Herzplantation, sagt Erwin Raphael McManus. Amen. Aber wir wollen ehrlich sein. Es ist leicht, in einer gefühlsvollen Atmosphäre einer evangelistischen Massenversammlung eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Aber es ist etwas anderes, sich selbst zu verleugnen und täglich das Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus zu folgen. Es kostet nichts, ein Christ zu werden. Es kostet aber eine Menge, ein treuer Christ zu sein und den Weg des Opfers, der Heiligung und des Leidens um Jesus Willen zu gehen. Es ist eine Sache, den Lauf gut zu beginnen. Aber es ist etwas ganz anderes, sich durchzukämpfen, Tag ein, Tag aus, durch Widerwärtigkeiten, durch Freud und Leid. Liebe Geschwister, es ist keine Übertreibung, das Christenleben mit einem Krieg zu vergleichen. Die Feinde sind vorhanden, die Welt, das Fleisch und der Teufel. Es gibt Entmutigung und Blutvergießen. Und Leiden. Es gibt Tränen, Mühe und Prüfungen. Wenn wir versuchen, ohne Gott zu leben, ist es Sünde. Bei Christen kann das heißen, dass wir Gott eventuell ja in Notsituationen, in Krisen gebrauchen, aber ansonsten nach eigenen Vorstellungen entscheiden. So setzen wir unsere Fähigkeiten auf den Thron um. Was fühlen wir uns gut? Wenn wir menschliche Anerkennung bekommen, dann ist unser Ich befriedigt. Aber Jesus sagt, wie könnt ihr glauben, wenn ihr Ehre voneinander annimmt? Aber Satan fördert unser eigenes Ich. Streng dich doch noch mehr an. Du könntest doch viel mehr sein. Du bist doch toll. Aber was ist, wenn wir ausgebrannt sind? Dann sagt er, du bist ein Versager. Schau dich doch mal an, aus dir wird doch nie was. Und so verfallen wir dann in Selbstmitleid. In Philipper 2 heißt es, tut nichts aus Eigennutz oder um euren Willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Jeder, der Jesus folgt, sollte an Gethsemane und Golgatha denken. Jesus sagt, also auch ein jeglicher unter euch, der nicht absagt, allem, was er hat, kann nicht mein Nachfolger sein. Lukas 14,33. Es gibt nur ein Ziel im Leben des Christen, durch ihm ein völlig hingegebenes Leben zu verherrlichen. Der Christ kann seinen Wert dadurch verlieren, dass er Schätze auf Erden sammelt, dass er für seine eigene Bequemlichkeit und sein eigenes Vergnügen sorgt, dass er sucht, sich selbst einen Namen in der Welt zu machen und so sein Leben verschwendet. Ich habe eine Geschichte gelesen in einem Heft, den Sinn erfahren im Weitergeben von Liebe. Da heißt es, ein reicher Mann beklagte sich bei seinem Freund. Die Menschen mögen mich nicht. Sie nennen mich geizig und habsüchtig. Dabei habe ich doch in meinem Testament verfügt, dass mein ganzes Vermögen einst einer wohltätigen Institution gehören soll. Der Freund antwortete ihm, so höre die Geschichte von der Kuh und dem Schwein. Das Schwein kam zur Kuh und jammerte, aha, die Menschen sprechen immer nur über deine Freundlichkeit. Zugegeben, du gibst ja Milch, doch von mir haben sie viel mehr, Schinken, Speck, Borsten und selbst meine Füße verspeisen sie. Und doch hat mich niemand gern. Für alle bin ich bloß das Schwein. Warum denn bloß? Die Kuh dachte einen Augenblick nach und sagte dann, vielleicht ist das so, weil ich gebe, während ich noch lebe. Denk mal drüber nach. Oftmals, wenn Jesus eine harte Rede gehalten hatte, fügte er als Schlusswort hinzu, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das geschah, weil er wusste, dass nicht alle Menschen sie annehmen würden. Er wusste, dass einige versuchen würden, durch Erklärung seine Forderungen die Schärfe zu nehmen. Er wusste aber auch, dass es offene Herzen gab und heute noch gibt. Junge und Alte, die sich unter seine Gebote beugen würden. Und so ließ er die Türen offen. Und sie ist auch heute Abend noch offen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. In dem Liederbuch Jesus, unsere Freude, las ich einen Liedertext, der mich sehr berührte und nachdenklich machte. Und es passt heute zu unserem Thema, finde ich. Viele suchen dies und das. Viele suchen dies und das. Wissen nicht wozu. Und was klopfen hier und fragen dort? Laufen vor sich selber fort. Drehen sich im Kreis herum. Doch die Frage bleibt, warum? Steck den Kopf nicht in den Sand. Es kommt nichts dabei heraus. Gott hat dich schon längst erkannt. Mach dich auf und komm nach Haus. Viele bauen um ihre Fragen dicke Wände, bitterer Klagen. Warum bin ich Mensch geboren? Ich habe meinen Sinn verloren. Was soll alles Glück und Leid? Durch die Finger rinnt die Zeit. Steck den Kopf nicht in den Sand. Es kommt nichts dabei heraus. Gott hat dich schon längst erkannt. Mach dich auf und komm nach Haus. Manche sind mit sich am Ende, sehen sich nach einer Wende, möchten völlig neu beginnen und endlich wieder Mut gewinnen. Jesus sagt uns, kehret um und glaubt dem Evangelium. Steckt den Kopf nicht in den Sand. Es kommt nichts dabei heraus. Gott hat dich schon längst erkannt. Mach dich auf und komm nach Haus. Alle Menschen sollen es wissen. Keiner bleibt im Ungewissen. Jesus ist zu uns gekommen. Jeder ist bei Gott willkommen. Niemand muss an sich verzagen. Jeder darf den Glauben wagen. Steck den Kopf nicht in den Sand. Es kommt nichts dabei heraus. Gott hat dich schon längst erkannt. Mach dich auf und komm nach Haus. Alle Menschen machen nun Mut. Gott ist jeden von euch gut. Vor euch liegt ein neues Land. Schlagt doch ein in seine Hand. Endlich könnt ihr wieder wehren. Gottes Leute schon auf Erden. Steckt den Kopf nicht in den Sand. Es kommt nichts dabei heraus. Gott hat dich schon längst erkannt. Mach dich auf und komm nach Haus. Der Text ist von Johannes Hansen, 1982, Hensler Verlag, Neuhausen, Stuttgart. Gott geht mit uns durchs dunkle Tal. Wir werden auch Erschütterung erleben wie Petrus. Werden wir durch viele kritische Situationen gehen müssen. Es bleibt uns nichts erspart. Jesus sagte einmal zu Simon, siehe, der Satan begehrt euch, zu Simon wie den Weizen. Ich aber habe für euch gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dich eins bekehrst, so stärke deine Brüder. Lukas 22, 31 bis 32. Wir gehen durch Angriffe, damit wir uns ganz auf den Herzen konzentrieren und auf ihn schauen. Unser Glaube wird durch die Bewährung gestärkt. Dadurch können wir dann anderen helfend beistehen. Durch das Sieben, durch die Erschütterung, wird jeder Stolz, jedes Selbstmitleid, jedes Ich, jedes Selbstvertrauen herausgeschüttelt, sodass wir noch auf die Knie gehen und nach Gott schreien. Hilfe! Und uns dann demütig auf ihn verlassen. Was sagst du in kritischen Situationen? Stehen wir die Umstände, die uns nicht passen, glaubensvoll durch? Oder werden wir ärgerlich auf Gott und sagen, wie kann Gott so etwas zulassen? Ich dachte, er ist ein Gott der Liebe. Wenn wir die dunklen Tage durchgestanden haben, ist unser Selbstvertrauen hin. Aber liebe Geschwister, seid gewiss, Gottes Liebe und Gnade trägt uns. Kann es noch irgendetwas von Christus und seiner Liebe trennen? So steht es in Römer 8, 35 bis 39. Etwa Leiden, Angst und Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahren für Leib und Leben oder gar die Hinrichtung? Es ergeht uns wirklich so, wie es in den Heiligen Schriften steht. Weil wir zu dir, Herr, gehören, sind wir ständig in Todesgefahr. Wir werden angesehen wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber mitten in allem triumphieren wir als Sieger mit Hilfe dessen, der uns sehr geliebt hat. Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist, in Jesus Christus, unserem Herrn. Vertraut ihm, bleibt fest auf Gottes Weg, auch wenn euch andere kritisieren, erpressen oder auch verleumden. Auch Jesus wurde von einem Teil seiner Jünger kritisiert und verlassen. In Offenbarung 2,7 steht, allen, die durchhalten und den Sieg erringen, gebe ich vom Baum des Lebens zu essen, der im Garten Gottes steht. Offenbarung 2,12 steht, allen, die durchhalten und den Sieg erringen, wird der zweite und endgültige Tod nichts anhaben. Offenbarung 3,21 steht, alle, die durchhalten und den Sieg erringen, erhalten von mir das Recht, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich selbst den Sieg errungen habe und nun mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Die, welche hören, sind jene, die Kosten überschlagen haben und trotzdem sprechen, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen, die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz liegt vor mir. Niemals zurück. Niemals zurück. Ihr, meine Lieben, gründet euch auf den hochheiligen Glauben, den ihr angenommen habt. Baut auf dieses Fundament weiter. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt in der Schutz der Liebe Gottes und wartet geduldig darauf, dass Jesus, unser Herr, wiederkommt und euch in sein Erbarmen das ewige Leben schenkt. Gott hat die Macht, euch vor dem Versagen zu bewahren und dahin zu bringen, wo ihr fehlerlos und voller Freude seid, seine Herrlichkeit sehen werdet. Ihm, den einzigen Gott, der uns rettet durch Jesus Christus, unserem Herrn, gehören Herrlichkeit, Hoheit, Macht und Herrschaft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Liebe Geschwister, ich werde jetzt damit beenden und ich wünsche euch den Frieden und die Liebe und das unerschütterliche Vertrauen, die von Gott, unserem Vater, kommen und von Jesus Christus, dem Herrn. Die Gnade sei mit euch allen und denkt immer wieder daran, Gott sagt zu allen, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich auch nicht. Ich möchte jetzt nur noch kundgeben, Predigten, die hier stattfinden. Lebe unter die Segen Gottes, morgen um 10 Uhr mit Johannes Matutis. Am Mittwoch, den 16. Dezember, wie geschieht unsere Wiederherstellung? Freitag, den 18. Dezember um 19 Uhr, Gott wirkt bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und Samstag, 19. Dezember, 19 Uhr, Stimme mit Gott überein. Und Sonntag, den 20. Dezember, 10 Uhr, Gott kommt zu uns. Dann kommen und einen schönen Heimweg wünsche ich euch. Amen.